Nachdem ich mich selbst auf die pädagogisch-didaktische Unterstützung beim Online-Kurs erstellen spezialisiert habe, freue ich mich umso mehr, heute Thomas Hanke zu Gast zu haben und mit ihm über die technischen Aspekte der Videoproduktion zu sprechen. Einem Thema, das viele Online-KurserstellerInnen vor eine echte Herausforderung stellt. Thomas beschreibt sich selbst als Technik-Nerd, Mentor, Ideengeber und Musiker. 9 Jahre hat er als Projektmanager im Bereich Innenarchitektur gearbeitet und ist mittlerweile über 23 Jahre lang Musiker und Technikverantwortlicher in verschiedenen Bands. Mit Aufnahme, Sound oder Videodreh oder einer passenden Hintergrundgestaltung kennt er sich also bestens aus. Als Technikmentor unterstützt er jetzt seine KundInnen dabei, all die technischen Fragen und Herausforderungen rund um Videobild und Ton zu lösen. In dieser Podcast-Episode sprechen wir darüber, wie du gute Videos aufnehmen kannst, auch wenn du bisher nicht so viel mit Technik am Hut hattest. Angefangen vom Technik-Setup über die Aufnahme selbst bis hin zu Möglichkeiten, sich die Produktion und den Schnitt einfach leichter zu machen. Damit dir das Thema Videos erstellen möglichst leicht von der Hand geht. Herzlich willkommen in der Online-Kurs-Manufaktur. Hier erfährst du, wie du hochwertige Online-Kurse erstellen kannst, die durch Slow E-Learning zu einer Win-Win-Win-Situation werden. Für deine KundInnen, dein Business und dich. Wenn ich ein Podcast-Interview vorbereite, schaue ich mir immer gerne als allererstes die Webseite an. Dabei bin ich bei dir an einem Satz hängen geblieben. Du schreibst, wir stellen dein Videobild endlich auf eine Ebene mit deiner Expertise. Inwiefern können Videos die wahrgenommene Expertise beeinflussen?
Ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Welche Schuhe ziehst du an beim Kundentermin? Sind es eher so die Lederschuhe oder die guten Sneakers oder sind es so die ausgelatschten Lieblingsschuhe?
Tatsächlich habe ich meine Kundentermine hauptsächlich digital, entsprechend habe ich überhaupt keine Schuhe an, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich, da schaue ich schon drauf, was ich anhabe. Bei mir ist es dann eher das Oberteil, aber natürlich, da schaue ich schon drauf.
Also vielleicht kennt man noch diesen Satz, Kleider machen Leute, so von früher, ja. So ein bisschen abgedroschen, ja, aber der Satz gilt nach wie vor immer noch, ja, das ist so faszinierend, was da passiert. Es gibt aus der Psychologie gibt es einen Effekt, der Halo-Effekt. Und der besagt, dass du von einer bekannten Eigenschaft auf eine unbekannte schließt. Also, Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel mit den Schuhen, ja, das ist ein bisschen plakativ, ja. Du kennst vielleicht 50 Leute, die gut auftreten, gute Schuhe, Anzug an, Sakko, Bläser, was auch immer, ja. Und wo du meinst, okay, die haben eine gewisse Expertise, den Leuten vertraust du, ja, aus dem Business-Kontext, ja. Und dann triffst du jemanden neuen. Und was siehst du zuerst? Erstmal, was hat denn derjenige überhaupt an? Ja, das heißt, wenn jetzt der Halo-Effekt eintritt, könntest du von dieser bekannten Eigenschaft, sprich, gute Kleidung, ja, könntest du darauf schließen, dass diese Person vielleicht auch professionell ist oder eine gewisse Expertise mitbringt. Ja. Und gleiches kannst du dir zunutze machen in einem Videosetting. Dass du sagst, okay, da ist jemand, der tritt professionell auf, der ist irgendwie gut ausgeleuchtet, der hat ein scharfes Bild, es ist irgendwo alles ansprechend gestaltet und so. Ja. Denn wir sehen ja auch im Tagtäglichen so viele Videos, ja, sei es mal im Fernsehen, Netflix, YouTube, Social Media, ganz egal, ja. Und die großen Kanäle, die treten professionell auf, die großen Kanäle bringen eine gewisse Expertise mit, eine gewisse Anziehungskraft mit, ja, also kann ich mir da auch diesen Halo-Effekt wieder zugute oder zunutze machen, indem ich sage, ich mache mein Videosetting auch professionell, mach mir da ein bisschen Mühe und trete gut auf, ja, um diesen Effekt zu nutzen. Ich will jetzt nicht sagen, mach dir ein geiles Setting, hab keine Ahnung von Tuten und Blasen und zieh die Leute auf, ja. Nee, es geht darum, ein i-Tüpfelchen zu setzen, um gar nicht erst überhaupt einen Zweifel aufkommen zu lassen. Letztendlich, wir wollen ja in jedem Video, in jedem Call, in jedem Webinar, wir verkaufen ja irgendetwas. Sei es der nächste Satz, sei es die nächste Lektion, sei es irgendwo ein Learning, ein vielleicht doch ein Pitch am Ende des Gesprächs, des Webinars, ja. Und genau da willst du ja Vertrauen aufbauen. Ja, und im Thema Setting Videohintergrund, guter Ton, gutes Licht, gutes Bild, ja, kannst du Vertrauen aufbauen über diesen Halo-Effekt.
Und wie du sagst, das gilt ja wahrscheinlich unabhängig davon, in welchem Setting ich jetzt bin. Also ob das jetzt ein Erstgespräch ist, wo ich wirklich was Größeres verkaufen will oder zum Beispiel ein Online-Kurs-Video. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich eine Frage an dich weitergeben, die mir ganz oft von KurserstellerInnen gestellt wird. Und zwar höre ich immer wieder, dass ihnen die Audioaufnahme, dieses ganze Prozedere Kopfzerbrechen bereitet und sie Sorge haben, dass sie das nicht hinbekommen. Lassen sich auch tolle Videos selber produzieren, wenn ich jetzt bisher eher technikunaffin war?
Ist die große Frage, was willst du umsetzen? Ja, die Hollywood-Produktion wird es vermutlich nicht so einfach werden. Ja.
Ja.
Aber die einfachste Hürde ist ja ein Talking Head, also ein, ich setze mich vor meine Kamera und spreche einfach in die Kamera rein. Ja, kann ja auch ein Video in einem Lernkurs auch durchaus sein.
Ja,
ja. Ich spreche mal bewusst im Konjunktiv, weil es nicht für alle funktioniert. Mhm. Ich könnte mir auch vielleicht einen Zettel mit dazu nehmen, den ich in die Kamera halte und auf dem ich was male oder das Flipchart neben mir stehen haben. Das heißt, im besten Fall, ich nehme mein Handy, packe es auf ein Stativ, mache mir noch ein Mikro an den Kragen und habe dann quasi im besten Fall ein One-Take. Also ein One-Take übersetzt, eine Einzelaufnahme, eine, wie übersetzen wir jetzt One-Take nochmal für alle, die jetzt also, gerade.
Ich hätte es jetzt so beschrieben, dass du es quasi einmal aufnimmst und überhaupt nichts mehr dran arbeiten musst, sondern weil es genau so passt.
Ganz genau, ja. Dann habe ich quasi mein Handy, ich habe ein Mikrofon, kann ich mir kaufen für, keine Ahnung, 100, 150 Euro, ja, Minimalaufwand. Ich setze mich bei Tageslicht vors Fenster, schaue, dass ich nicht das direkte Sonnenlicht irgendwo auf meiner Glatze stehen habe, sondern das ist halt so ein bisschen gedämpft, vielleicht sitze ich irgendwo ein bisschen im Schatten, ja. Und dann habe ich im Prinzip eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde, wie ich so ein Video schnell und einfach ohne großen Technik-Schnickschnack aufnehmen kann.
Klingt ja gar nicht so dramatisch. Also ich würde mal sagen, das sind ja schon gute Voraussetzungen und die meisten von uns, die haben ja ein Smartphone, was in der Lage ist, auch gute Videos aufzunehmen. Wenn ich jetzt für einen Online-Kurs Videos aufnehme, du hast ja gesagt Minimal-Setting, was ist da für dich dann das Optimal-Setting dazu? Also was würdest du sagen, wenn du es jetzt richtig gut machen willst, was bräuchtest du alles dazu?
Also, da kommen wir zu mehreren Punkten. Was habe ich überhaupt für einen Raum? Was habe ich für eine Umgebung? Habe ich irgendwie Kinder in der Wohnung im Haus rumspringen? Habe ich vielleicht Bauarbeiten irgendwo? Bei mir im Keller gerade, also hier quasi im Office, im Keller gerade große Sanierungsarbeiten, ja. Gerade ist zum Glück relativ ruhig, ja. Trotzdem, meine Videos muss ich momentan abends aufnehmen. Mhm. Ja, abends ist es im Zweifel dunkel, wenn nicht gerade irgendwie Hochsommer ist, ja. Und da muss ich schon gucken, okay, wie brauche ich Licht auf jeden Fall? Ja, brauche ich Licht für den Hintergrund? Brauche ich auch eine Kamera, die damit vielleicht auch umgehen kann? Ja. Und da kommen wir, wo in welchem Setting möchte ich meine Videos aufnehmen? Grundsätzlich meine Empfehlung, um flexibel zu sein, ist ein bisschen Licht. Also zwei Lichter von vorne, eins ein bisschen rechts, das andere ein bisschen links, leicht von oben, damit man nicht so viele Spiegelungen in der Brille hat. Und damit habe ich das Thema Licht schon mal abgehakt. Ja, Kamera würde ich tatsächlich, die erste Wahl wäre mein Handy. Mhm. Ja, und dann kann man sich überlegen, okay, möchte ich vielleicht doch mehr Geld ausgeben? Ja, Thema Webcam, Thema vielleicht Spiegelreflexkamera oder irgendwas ähnliches, wo ich doch so eine kleine Tiefenunschärfe hinbekomme. Ja, Thema auch, wie professionell möchte ich überhaupt wirken? Wer ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich ansprechen? Was ist mein Pricing? Ja, spielt da alles mit rein oder kann da mit reinspielen? Auch was bin ich bereit auszugeben? Ja, Handy habe ich im Zweifel in der Hosentasche, eine Kamera mit Objektiv. Unter 1.000 Euro wird es da schwierig. Ja?
Ja.
Also Licht, Kamera, dann Ton, ja, kleines Mikrofon. Ja, fängt an bei solchen kleinen Ansteckmikrofonen. Gibt es ja, von DJI, von Rode, von Holyland, gibt es da irgendwie allerhand günstige, in Anführungsstrichen, Mikrofone. Da liegen wir so irgendwo zwischen irgendwie so 100 bis 200 Euro, kann man da wirklich einen tollen Sound rausbekommen. Und dann habe ich im Prinzip schon mal die Technik Front soweit ausgestattet. Und dann kann ich mir überlegen, was soll denn im Hintergrund passieren? Mhm. Ja, wie kann ich denn meine Zielgruppe vielleicht noch abholen? Wie kann ich Stimmung erzeugen? Sitze ich vor der weißen Wand und bin dann relativ clean unterwegs? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen langweilig? Da kann man sich mal überlegen, wie würde ich meine Kunden in Präsenz begrüßen? Ja, würde ich das irgendwie in einem gemütlicheren Setting, in einem Meetingraum-Setting, in einem, ja, was habe ich auch für ein Thema, was möchte ich rüberbringen? Kann ich eventuell das Thema im Hintergrund wieder mit aufgreifen? Was ist mit meinen CI-Farben? Wo kann ich einen Wiedererkennungswert schaffen? Ja, wo ich in Präsenz so, ja, irgendwie ein paar Getränke hinstelle, vielleicht ein paar Snacks hinstelle, ja, vielleicht irgendwie Blöcke verteile, ein paar Stifte dazu, ja. Wie kann ich sowas in ein Online-Format überführen? Wird nicht eins zu eins gehen, das ist völlig klar, ja. Aber wie kann ich einen Ort schaffen, einen Ort des Wohlfühlens, wo mein Gegenüber Bock hat zu lernen und Bock hat, sich die Videos anzuschauen?
Das ist ein schöner Ansatz, einfach zu sagen, ich denke diese Atmosphäre auch mit. Mhm. Und das ist was, was ich tatsächlich noch bei relativ wenig Leuten sehe, dass sie diesen Hintergrund, diesen Platz da rechts und links von ihnen im Video auch irgendwie nutzen, um so ein Stück weit eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und da einfach auch auf die Weise noch, ja, die Videos zu unterstützen, über den eigentlichen Inhalt hinaus, einfach weil die Leute natürlich ja ganz anders drauf reagieren, ob wie bei mir jetzt eher so eine weiße Wand ist. Und ich meine, unsere Podcast-Hörerinnen sehen das nicht, aber beim Thomas im Hintergrund sind Pflanzen, da sind Lichter, das ist einfach deutlich schöner als jetzt hier einfach nur eine weiße Wand wie bei mir. Und da merke ich auch direkt, wenn ich drauf schaue, dass das eine ganz andere einladende Wirkung hat, als wenn da einfach nichts ist.
Der Hintergrund nimmt ja mindestens mal 60% des Bildes ein.
Ja.
Und warum dann nicht sowas nutzen für sich selber? Ja, ja. Thema Halo-Effekt. Ja, wie kann ich meine Expertise unterstützen mit Dingen, die im Bild passieren?
Ja, ja. Total cooler Ansatz und ich denke, das ist bei mir auch bald fällig. Aber da kommen wir später noch dazu. Ja, so ein gutes Technik-Setup, weil du gerade gesagt hast, Mikrofon, Kamera, Licht, das ist bestimmt auch die Grundlage dafür, dass du dann eben auch was Gutes bei rauskommst, rauskriegst. Aber das beste Mikro, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, nutzt ja nichts, wenn im Hintergrund Bauarbeiten sind oder die Waschmaschine läuft oder das Licht in der Brille spiegelt, dass ich keine Augen mehr dahinter sehe. Worauf sollte ich denn bei der Aufnahme sonst so noch achten, damit am Ende mit der tollen Technik auch wirklich was Gutes bei rauskommt?
Du hast schon einen der wichtigsten Punkte schon angesprochen, das Thema Lichtspiegelung in der Brille und das Thema Ton. Vielleicht würde ich noch das Thema äußere Einflüsse, Thema Licht auch nochmal mit reinnehmen. Mhm. Fangen wir mal vorne an, Thema Spiegelung. Ja. Ich habe mal irgendwann im Physikunterricht gelernt, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und das Gleiche ist es mit dem Licht. Das heißt, ich muss mein Licht irgendwo so platzieren, dass die Spiegelungen, die vom Licht kommen, irgendwo unter der Kamera landen und nicht wieder in der Kamera. Das heißt, was mache ich? Ich nehme mein Licht einfach möglichst weit links, möglichst weit rechts, ja, und schiebe es einfach so ungefähr so, ja, so 30 Zentimeter über Kopfhöhe und lasse es halt so im 45-Grad-Winkel auf mich runterscheinen. Dann habe ich im besten Fall in der Brille nur noch sehr, sehr wenig Spiegelung, beziehungsweise vielleicht, wenn ich mal hochschaue, eine Gedankenpause habe oder so, ja, dann ist es völlig legitim. Mhm. Wichtig in meinen Augen ist immer, dass wenn ich gerade in die Kamera spreche, dass ich dann halt, dass so die Augen sichtbar sind, sodass so das Tor zur Seele so offen ist, ja. Und ja. Das funktioniert wunderbar mit der richtigen Positionierung der Leuchten. Dann Thema Audio. Ja, man darf so ein bisschen darauf achten, okay, zum einen, wie klingt denn überhaupt mein Raum? Ja, bin ich jetzt irgendwie in einem Altbau, wo es irgendwie halt ohne Ende, wie in einer Tropfsteinhöhle, in welchen Raum habe ich denn überhaupt? Und was kann ich machen? Kann ich eventuell einen anderen Raum suchen? Wenn ich zum Beispiel jetzt keine Videoaufnahmen machen, Ja, mach einfach meinen Kleiderschrank auf, schieb so ein bisschen hier meine Hemden zur Seite und stell mein Mikrofon genau da rein. Ja, tippitoppi Akustik, ja, alles so mit gedämpft und kein Nachhall, total super, ja. Ist natürlich für das Videoformat oft ein bisschen schwierig, so ein Kleiderschrank. Ja, was kann ich machen? Ich kann mit weichen Materialien arbeiten, Polstern, Sofas, Teppichböden, Wolldecken, die ich aufhänge. Ich kann aber auch gucken, okay, wo kann ich eventuell Akustikabsorber noch platzieren in meinem Raum, wenn ich sowas öfters mache. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel vor mir drei große Akustikabsorber stehen, da hängen an der Wand, ja. In die spreche ich rein und somit wird quasi so der Erstschall oder die Erstreflexion an der ersten Wand schon mal sehr stark minimiert. Das heißt, ich habe quasi relativ wenig Raumhall. Ich habe über mir noch so einen Absorber hängen und damit komme ich jetzt hier auch. Ich bin im Münchner Altbau, ja, so knapp 3 Meter hohe Decken, ja. Eigentlich für Audioaufnahmen super, super überhaupt gar nicht cool, ja. Aber auch damit lässt sich umgehen. Dann habe ich meinen Raum vielleicht optimiert, beziehungsweise halt stopp, eins noch irgendwie vorab, Mikrofonpositionierung. Je näher ich an meinem Mikrofon dran bin, umso weniger Raumhall oder Raumklang habe ich drin. Ich gehe mal einen Schritt von meinem Mikrofon zurück, ja, und vermutlich wirst du jetzt schon ein ganz, ganz anderes Klangbild von mir haben.
Ja.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, du müsstest jetzt mir so irgendwie 1,5 Stunden lang in einem Video. Okay, wir wissen alle, Lernvideos machen wir nur maximal 7 Minuten lang, ja. Aber die Summe der Videos, ja.
Ja.
Ich übertreibe es mal. Ich gehe jetzt mal ganz, ganz nah an mein Mikrofon heran, ja. Und dann komme ich in diesen podcastigen Sound rein. Ja, kann vielleicht auch auf die Dauer ein bisschen nervig wirken. Da einen gesunden Mittelweg zu finden. Ja, einfach mal eine Probeaufnahme machen, mal reinhören. Ja, Freunden, Freundinnen zeigen, die vielleicht ja ein gutes Gehör haben, die mit Audio schon mal was zu tun haben, ja, wie klingt denn das für dich? Ja, mal vergleichen mit Lieblingspodcasts, wie klingt denn das für dich? Ja, um da zu gucken, okay, was ist eine richtige Positionierung des Mikrofons? So, jetzt kommen wir zu den äußeren Einflüssen. Du hattest gerade schon gesagt, die Waschmaschine, ja. Ich würde es nochmal erweitern um Kinder, um Bauarbeiten, um Straßenlärm, ja, alles, was von außen irgendwo reinkommt, auf das ich vielleicht keinen Einfluss habe unbedingt. Da mal zu überlegen, okay, wann ist denn für mich eine sinnvolle Zeit, Videos aufzunehmen? Mhm. Ja, für viele meiner Kunden ist es meistens nachts. Also so ab 22 Uhr in die Nacht rein. Ja, Straßen sind ruhiger, die Kinder sind hoffentlich im Bett. Waschmaschine läuft nicht mehr, ja. Ich habe ein bisschen mehr Ruhe, ja. Und ja. Muss ich für dich auch überlegen, okay, ist das eine Zeit, wo ich auch Energie habe für Videos? Ja, kann ich da meine volle Kraft entfalten, ja? Oder welche anderen Möglichkeiten habe ich vielleicht? Miete ich mir für Videoaufnahmen vielleicht ein anderes Büro an? Ja, habe ich eventuell Coworking Spaces in der Ecke, in der Nähe, wo ich mich einmieten kann, wo auch die Akustik passt, wo der Schallschutz passt, ja, wo ich nicht jetzt irgendwie die ganzen angrenzenden Büros noch irgendwo mit auf der Aufnahme habe, um ja darauf zu reagieren.
Ich glaube, was du gerade vorgeschlagen hast, im Zweifelsfall einfach mal eine Testaufnahme machen und dann bewusst hinschauen und hinhören, was einen jetzt als Betrachter oder Zuhörerin selber noch irgendwie negativ auffällt und dann einfach da so sukzessive zu optimieren. Und das sind super Tipps, die du uns gegeben hast, einfach auch mit dem Licht, dass, wie ich das positioniere, dass das einfach schon so einen großen Unterschied macht, ob das jetzt 30 Zentimeter höher ist oder eben dann direkt auf Kopfhöhe. Ich glaube, damit lassen sich schon super gute Videos hinkriegen. Es ist, glaube ich, schon eine gute Grundlage, auf der sich aufbauen lässt. Als wir uns auf LinkedIn kennengelernt haben, hast du mir noch von einem Tool erzählt, über das ich dich jetzt ein bisschen weiter fragen möchte, und zwar von deinem Stream Deck. Das hat mir bis dahin überhaupt nichts gesagt und du hast gesagt, das ist bei dir nicht mehr wegzudenken. Wobei kann so ein Stream Deck alles helfen, mal abgesehen vom Livestreaming, und vielleicht sagst du vorher kurz noch, was ein Stream Deck überhaupt ist.
Ich wollte gerade sagen, für alle, die jetzt irgendwie eine riesen Fragezeichen im Kopf haben, was ist denn überhaupt ein Stream Deck? Ein Stream Deck ist quasi ein kleiner Kasten mit Tasten drauf. Und diese Tasten lassen sich flexibel belegen. Und du kannst mit diesem Stream Deck quasi deinen Rechner steuern. Du kannst im Prinzip viele Programme mit Plugins steuern. Du kannst aber auch Shortcuts mit diesem Stream Deck ansteuern. Im Prinzip ist es wie eine Fernbedienung für deinen Rechner. Was könnte es zum Beispiel heißen? Ich könnte zum Beispiel PowerPoint, Folie vor, Folie zurück. Genauso Keynote für alle, die auf Apple unterwegs sind. Ich könnte WLAN-Steckdosen steuern. Ja, warum jetzt WLAN-Steckdosen? Ja, ich stehe nicht mehr auf, um mein Licht an- und auszumachen hier, was ich halt brauche für meine Calls. Ich drücke quasi einen Knopf, bevor ich hier im Zimmer rumlaufe und fünf Steckdosen anmache. Dann gibt es gewisse Programme, die ich steuern kann. OBS Studio gehört dazu. Da werden wir sicherlich auch noch mal drauf kommen im Laufe des Gesprächs. Ja. Du kannst einen Textlauf im Teleprompter steuern. Du kannst Programme öffnen. Du kannst, also ja, du siehst schon, die Anwendungsmöglichkeiten, die sind wirklich sehr, 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 sehr groß. Man kann sich überlegen, okay, wo kann ich das quasi für mich nutzen? Wo kann ich mir Dinge vereinfachen? Ja, ich starte zum Beispiel morgens meinen Arbeitstag meistens auf LinkedIn. Und dann habe ich so 4, 5, 6 LinkedIn-Profile von Leuten, denen ich folge, vielleicht von MarktmitbewerberInnen, von Leuten, die ich spannend finde, wo ich kommentieren möchte. Jetzt habe ich quasi eine Taste auf dem Stream Deck, wo sich auf Knopfdruck alle 5, 6, wie viele sind es eigentlich? Keine Ahnung. LinkedIn-Profile öffnen in meinem Browser. Ja, müsste ich ansonsten LinkedIn öffnen, müsste den Namen eintippen. Ja, dauert mal alles viel zu lange. Ja, kann man sich überlegen, wie kann ich eventuell meine Workflows schneller und einfacher gestalten? Zum anderen, wenn ich zum Beispiel ich bin mit meinen meisten Kunden in Zoom unterwegs, ja, habe ich Tasten drauf, Mikrofon muten, Mikrofon und unmuten, Kamera an, aus, Meeting verlassen, Hand heben, ein paar Reactions, ja, tue ich mir deutlich einfacher, als mit der Maus irgendwas zu suchen oder auch Bildschirm teilen. Ja, Bildschirm teilen auf Knopfdruck, bevor ich jetzt hier irgendwie die Maus in die Hand nehme und schaue, okay, wo muss ich jetzt hier klicken überhaupt? Ja, wir kennen es alle, ja. Auch ja, wenn wir täglich mit diesen Tools unterwegs sind, trotzdem ist es halt so, war ich teile mal kurz mal meinen Bildschirm, klick dann nochmal einen Klick, dann muss ich gucken, welcher Bildschirm muss ich jetzt teilen, ja. Kann ich mir alles programmieren auf dem Stream Deck, ein Knopfdruck, zack, Bildschirm ist da. Ja, genauso wie in Trainings Aufgaben in den Chat stellen oder Links in den Chat stellen. Ja, kann ich mir quasi einen Knopf belegen mit einem Text, den ich quasi auf Knopfdruck in den Chat reinstelle, ohne jetzt zu gucken, okay, wo ist mein Dokument? Das muss ich mir kopieren. Okay, dann gehe ich jetzt in den Chat zu Zoom rüber, kopiere es da rein. Ja, also ich kann mir quasi gewisse Dinge einfacher machen und ich kann mir gewisse Dinge auch automatisieren.
Ja, das heißt, es vereinfacht einfach diese Arbeitsabläufe und nimmt diese, ich nenne das jetzt mal diese Orga-Zeit raus, dieses Hin- und Herklicken, wie du das nennst, und dann sich auch immer wieder überlegen, was brauche ich jetzt und hier und da und wo ist das? Es ist total interessant. Du hast mich auf jeden Fall mit diesem Ding begeistert. Das werde ich bei Gelegenheit definitiv auch mal ausprobieren. Das klingt auf jeden Fall super. Und ich glaube auch in meinem Kontext, das könnte einige Arbeitsabläufe auch einfach nochmal erleichtern, was einfach dann auch mir die Möglichkeit gibt, mich viel mehr auf das zu konzentrieren, was ich gerade tue und nicht diesen ganzen administrativen Bereich im Hintergrund dann auch noch so viel Gedanken widmen muss. Apropos ausprobieren, du hast es vorhin eh schon angesprochen, in deinen LinkedIn-Beiträgen sehe ich immer wieder, dass du ein sehr großer Fan vom OBS Studio bist. Was genau ist diese Software und wie kann sie beim Erstellen von Videos unterstützen und was macht die für dich auch so genial?
OBS Studio ist eine Open-Source-Software. Das heißt, die kommt eigentlich aus dem Gaming-Streaming-Bereich, wo Leute sich selbst dabei filmen, wie sie durch irgendein Spiel laufen und irgendwas tun. Ja, irgendwie Spiel im Hintergrund, das Spiel im Vordergrund, kein Kamerabild, unten dran vielleicht noch irgendwie Kamera auf, Tastatur, Maus, was mache ich überhaupt gerade, ja. Vielleicht noch den Chat irgendwie eingeblendet, vielleicht noch die Leben, die ich noch habe, noch irgendwo die runterlaufen, ja, oder. Und dieses Programm ist zu Corona-Zeiten rundherum, ja, auch in diesen Trainings-Webinar-Sektor immer weiter rübergerutscht. Ja, auch schon davor, aber gerade zu Corona hat sich einiges umgestellt, ja, mehr online, ja. Und ja. Mit diesem Programm kann ich ja meine Medien, meine geteilten Dinge, die ich teilen möchte, kann ich quasi in mein Kamerabild verschmelzen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel meine PowerPoint einfach links oder rechts neben mir anzeigen lassen. Ich kann mich im kleinen kreisrunden Bild irgendwo hinschieben, meinen Bildschirm teilen. Ja, wir kennt alle bei Zoom, Teams und Co. oder auch in den meisten Webinaren, Softwaren. Ich rutsche halt als Kamerabild in eine super kleine Kachel irgendwo am Bildschirmrand.
Ja.
Ja, habe ich dann meine Riesenfolie ist geteilt, ja, wo ich im Zweifel vielleicht mal ein Bild oder mal eine Überschrift oder mal ein paar Bullet Points irgendwie mit reinbringen möchte, ja, und ich rutsche halt irgendwo an den Rand. Ja, das wissen wir alle, okay, Menschen lernen von Menschen. Und dann schieße ich mich ins Abseits über so ein Tool. Ja, und das hat mir immer nicht gefallen und da habe ich halt nach Lösungen gesucht und habe die dann quasi dann da auch vor 5 Jahren gefunden in OBR Studio, wo ich mir quasi meine geteilten Inhalte aus PowerPoint, vielleicht zweite Kamera aus Flipchart, Dokumentenkamera, ganz egal, ja, das quasi ins Kamerabild mit reinhole, ohne jetzt in diese kleine Kachel zu rutschen. Das heißt, ich kann bestimmen, wie mein Bild aussieht, wie groß ich sein möchte und wie groß mein geteilter Inhalt sein möchte. Ja, natürlich kann ich mir auch ja, Bauchbinden einblenden. Ich kann mir mal eben kurz eine Frage einblenden. Ich kann vielleicht einen Pausentimer einblenden. Wir machen mal ganz kurz mal 5 Minuten Pause. Einen Knopf gedrückt auf dem Stream Deck, zack, Szenenwechsel in OBS Studio, Timer läuft runter, 5 Minuten. Ja, alle wissen Bescheid. Ja, auch da wieder das Thema, wie kann ich mir meine Arbeit einfacher machen und wie kann ich ja meine Inhalte, die ich rüberbringen möchte, auch besser rüberbringen. Ja, darum geht es ja immer, wie kann ich Leute bei der Stange halten, wie kann ich von mir überzeugen, wie kann ich Spaß übermitteln, dass die Leute dranbleiben. Ja, und da können solche Tools wie OBS Studio unterstützen.
Das heißt, beim OBS Studio kann ich mir das auch tatsächlich variabel hinschreiben, dass ich hinschieben, also dass ich sage, okay, ich möchte jetzt, dass meine Folien so ein bisschen 60% und ich dann noch 40% auf der anderen Seite, das kann ich mir genau so hinschieben, wie ich das gerne hätte.
Ich bin jetzt mal ganz, ganz fies und habe mal kurz mal mein Bild kurz verändert, was man leider im Podcast nicht hört, ja. Also, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe mir quasi auf der linken Seite meine PowerPoint eingeblendet, im halben Bildschirm und auf der anderen Hälfte bin ich. Jetzt kann ich quasi diese Hälfte des Bildschirms, die Hälfte des Kamerabildes wunderbar nutzen für Fotos, für Headlines, für unterstützende Dinge, die mich und meine Sprache, mich und meinen Vortrag unterstützen. Weil das ist ja das genau, was eine PowerPoint oder ein Keynote machen soll. Ja, das ist ja der große Fehler, den viele leider immer noch machen, dieses betreute Vorlesen, ja.
Oh,
das soll eben gerade nicht sein.
Ja.
Natürlich kann ich mich hinter einer PowerPoint auch wunderbar verstecken, indem ich mich in diese kleine Kachel am Bildschirmrand manövriere und dann die PowerPoint vortrage. Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr der Weg, den ich gehen würde. Genau, von daher kommen halt solche Tools wie OBS Studio ins Spiel, wo ich halt ein bisschen flexibler arbeiten kann, wo ich für mich entscheiden kann, okay, wie präsent möchte ich gerade sein? Wir kennen es alle aus Präsenzveranstaltungen, da kann ich nach vorne treten, ich kann zurücktreten, ich kann auch mal, wenn ich eine PowerPoint nutze, kann ich mal eine schwarze Folie einbauen. Ja, voller Fokus auf mich. Ja, genauso wie beim Flipchart kann ich eine Seite umschlagen, weiße Folie, voller Fokus auf mich. Ja, und genau damit kann ich im Prinzip spielen, auch in Online-Vorträgen beziehungsweise in Online-Videos.
Ja, und was ich so schön an dieser Möglichkeit finde, das einfach so zur Hälfte einzublenden, es, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, es zwingt die Leute dazu, sich wirklich zu überlegen, was will ich denn da hinschreiben? Weil sie können nicht mehr die ganzen Romane aufschreiben. Und das wird wahrscheinlich auch einigen nochmal helfen, sich da zu fokussieren. Was sind denn jetzt wirklich die wichtigen Punkte? Was unterstützt denn hier das, was ich mache, ohne dass es das überlastet und ohne dass es zu viel wird und ohne dass es, wie du so schön gesagt hast, betreutes Vorlesen ist, was wir in Videos und Lernvideos einfach nicht mehr sehen wollen. Kann ich mit OBS Studio dann die Videos auch direkt aufnehmen?
Ja, du kannst ja mit OBS Studio live gehen, in Zoom, Teams, Webex, ganz egal. Du kannst aber auch in OBS Studio deine Videos direkt aufnehmen. Und das Schöne ist, du sparst dir dann die Arbeit im Schnitt. Ja. Das heißt, wie würdest du es normalerweise machen? Normalerweise würdest du ja irgendwo eine Kamera hinstellen, auf Rekord drücken, parallel einen Screen-Rekord starten, dann deine Folien oder deine Inhalte aufnehmen und das dann hinterher im Schnitt zusammenschneiden, sprich Kamerabild und dann dein Bildschirm, der geteilt ist. Und das machst du in OBS Studio einfach alles live.
Das heißt, ich spare mir so ein bisschen auch den Postproduktionsaufwand. Ist das jetzt auch für Anfänger geeignet? Weil es klingt schon so erstmal nach einer hohen Lernkurve, bis ich da so eingearbeitet bin.
Es kommt drauf an. Also, wie soll ich sagen? OBS Studio hat einen großen Vorteil, einen großen Nachteil. Und der Vorteil ist, OBS Studio kann wahnsinnig viel. Und der Nachteil ist, OBS Studio kann wahnsinnig viel. Ja, das macht es irgendwo komplex. Und da muss man sich überlegen, okay, wie kriege ich es hin, dass ich genau die 20-30% der Funktionen mir raustüftel, die ich brauche. Ja, es gibt immer den Weg über YouTube und Internet und Foren, gerade bei diesen Open-Source-Software-Geschichten ist da die Community extrem groß, ja. Und durch den etwas längere Weg, ja, natürlich gibt es auch Leute, die da unterstützen bei der Ersteinrichtung. Ja, einer davon bin ich. Gibt es noch auch andere, die das auch sehr gut machen, ja. Grundsätzlich, meine Kunden bekommen ein Template für OBS Studio an die Hand, bekommen ein Template für Stream Deck an die Hand und sind damit in der Lage, das ganze Thema OBS Studio so in 60 bis 90 Minuten aufzusetzen. Dass quasi die ersten Videos hinten rauspurzeln. Mit Szenenübergängen, mit Kamera im Kreisausschnitt, mit Vollbild, mit geteilten Bildschirmen, mit PowerPoint, ganz egal, ja. Und dann geht's halt darum, okay, das Programm zu verstehen. Was passiert da überhaupt im Hintergrund? Und genau, da braucht halt in der Regel etwas mehr als 60 Minuten, um das Programm zu verstehen und auch die eigenen Szenen umzusetzen. Aber grundsätzlich können Anfänger das Programm bedienen? Ja, weil wenn es einmal aufgesetzt ist, drückst du nur noch auf den Stream Deck. Wäre auch dann meine Empfehlung, sich ein Stream Deck zu holen, gerade in Verbindung mit OBS Studio, super stark, ja. Und wenn OBS einmal aufgesetzt ist, dann drückst du nur noch eine Taste auf den Stream Deck, das Video, dein Recording startet und dann hast du noch zwei weitere Tasten, wo du quasi dann zwischen einer großen Ich-Szene und an deinem geteilten Inhalt hin und her schalten kannst und damit bist du quasi in der Lage, deine Videos aufzunehmen.
Sprich, wenn das dann einmal gut aufgesetzt ist und ich weiß, wo ich was finde, dann kann ich da auch mit relativ wenig Aufwand schöne, tolle Videos mit produzieren, aufnehmen und das dann auch für mehr als einfach nur die Lernvideos nutzen, weil es dann einfach ja einmal so passt, wie ich es für mich brauche und fertig. Und gerade wenn es auch ich will das einfach nutzen, um Videos zu machen, ist ja auch nochmal was anderes, als ich will dieses Programm wirklich durchdringen und mich da einarbeiten, dass ich das dann auch in der Tiefe verstehe. Also das sind ja auch nochmal so zwei Paar Möglichkeiten, was ich damit mache. Danke für deine Erklärung. Das klingt, als wäre das jetzt auch meine nächste Empfehlung, wenn jemand nach einer Software für die Videoproduktion fragt, weil ich mag diese Möglichkeit einfach auch, dass du da deinen Bildschirm einfach ganz anders aufteilen kannst und diese Freiheit hast, da einfach, ja, das so zu machen, wie es für dich passt und dich nicht an den Tools zu orientieren, so wie du deine Sachen eben gestalten möchtest. Wir haben jetzt über das Setup gesprochen, worauf ich achten soll, dass auch gute Videos dabei rauskommen, ein bisschen über Software. Also gute Videos selber zu produzieren, das klingt mehr als machbar für mich, auch für Leute, die gerade erst damit starten. Gleichzeitig haben viele Online-KurserstellerInnen auch immer so ein bisschen Sorge vor dem Aufwand mit der Videoproduktion. Wie kann ich mir da das Leben leichter machen? Also ich denke da zum Beispiel an die Aufnahme, aber auch an Videoschnitt und Videobearbeitung. Du hast ja gesagt, OBS hat da einfach schon den Vorteil, dass du viel auf einmal einfach auch erledigen kannst. Was macht mir da das Leben leichter, um dass das Thema Videoproduktion jetzt nicht mein Fulltime-Job wird?
Also zum einen würde ich mal unterscheiden, an welchem Punkt stehst du gerade? Wenn ich meinen ersten Online-Kurs aufnehme, ich habe mir damals auch irgendwie hier alles eingerichtet, Technik, im Nachhinein, erster Online-Kurs, ich würde einfach mein Handy schnappen und einfach loslegen, ja, weil der erste Online-Kurs, du wirst nach spätestens in einem halben Jahr merken, aufgrund der KundInnen-Rückfragen, okay, das Thema fehlt, das ist nicht verständlich, da muss ich nochmal nacharbeiten, da will ich nochmal ergänzen. Ja. Du drehst den ersten Kurs eh nochmal. Von daher würde ich mir, oder wie sind deine Erfahrungen?
Also ich gehe andersrum ran. Ich sage immer zu den Leuten, sammelt mal ein bisschen 1:1 Erfahrung, dass ihr diese ganzen Fragen und Themen und alles schon habt, dass ihr das einfach mal rausfindet und testet, bevor ihr jetzt in den Online-Kurs geht, weil ansonsten passiert genau das, was du gesagt hast. Das ist, ich mache mir die ganze Arbeit, ich mache mir den ganzen Aufwand und dann, wenn ich tatsächlich dann zu dem Thema mit den Leuten arbeite, dann kommen die großen Fragezeichen und ich merke, dass da vieles nicht passt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Leute das im 1:1 schon gut getestet haben und wissen, was ist die Methode, was ist einfach dieser Ablauf, mit dem ich mit meinen Kundinnen da durchgehe, dass dann einfach auch diese, ich mache das nochmal komplett neu schleifen, zu einem Großteil einfach vermieden werden können. Klar, du gehst immer nochmal in die Evaluation rein, du gehst immer auch nochmal rein und schaust, was kann ich denn jetzt anpassen nach dem ersten Kursdurchgang. Aber dieses, ich nehme mal den Online-Kurs auf und dann schauen wir mal, das davon rate ich den Leuten eigentlich ab.
Absolut, bin ich ganz bei dir und selbst dann würde ich sagen, da gibt's immer Dinge, die noch irgendwo mit rein müssen. Ja? Erster Online-Kurs, ich würde es keep it simple halten. Ja, gucken, okay, mit welchen Mitteln habe ich zur Verfügung, was kann ich eventuell nutzen und fertig. Ja, dann natürlich gibt es Tools wie OBR Studio. Ja, da muss ich mich halt ein bisschen reinarbeiten, um mir halt Arbeit im Schnitt zu sparen. Ja, und dann würde ich immer mit demselben Setting aufnehmen. Ein Setting einmal einrichten mit Bild, Ton, Licht, Hintergrund. Im besten Fall auch mit gleichen Lichtverhältnissen. Ja, vielleicht will man nochmal irgendwo in ein Video was reinschneiden. Dann hat man irgendwie so einen Helligkeitssprung drin. Sieht man auch so ein bisschen komisch oder kann verwirren, sag ich mal so. Ja. Und man macht sich einfach, ja, so einfach wie möglich halten, ist für mich immer Dinge, die ich kenne, wo ich weiß, wo steht welche Leuchte, wo muss ich mein Mikrofon positionieren, wo steht meine Kamera, welchen Kamerawinkel muss ich wählen, ja, das möglichst gleich zu halten. Das Schlimmste in meinen Augen, was man machen kann, sich für jedes Lernvideoschnipsel sich ein neues Setting suchen, mal draußen, mal drin, mal hier, mal da, ja, das würde ich möglichst vermeiden. Deswegen, die meisten Videos von mir, die du siehst auf LinkedIn, die du siehst oder die du nicht siehst in meiner Lernumgebung, die sind in diesem Setting. Weil ich weiß, okay, ich drücke jetzt hier einen Knopf auf meinem Stream Deck, Kamera geht an, Licht geht an, OBS Studio geht auf, ja. Und mit dem nächsten Knopfdruck kann ich einfach auf Rekord drücken. Und das macht mir den Workflow einfach.
Ja.
Ja, und das ist im Prinzip auch mein großer Tipp. Gleiche Workflows, gleiche Settings, um es halt schnell auch abdrehen zu können. Ja, zum Schnitt. Gerade ist ja gerade diese Diskussion über CapCut sehr, sehr stark in den Social Medien. Ja, da würde ich aktuell einen großen Bogen oder würde ich schon länger einen großen Bogen drum drehen, jetzt erst recht. Dazu gucken, okay, wie tief möchte ich denn überhaupt in den Schnitt einsteigen? Ja, es gibt quasi leichte Programme, es gibt aber auch Programme, die halt mehr können. Ja, dazu gucken, also letztendlich sind alle Schnittprogramme ähnlich aufgebaut. Man hat eine Timeline, man kann da so ein bisschen was hin und her schieben und in irgendein Programm muss man sich mal reinarbeiten.
Ja.
Ja, da kommt man nicht drum rum oder man ist halt schon ein paar Jährchen irgendwo am Laufen, am Markt, dann wäre eins der ersten Sachen, die ich abgeben würde, wäre Videoschnitt.
Ja, ja. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied, ob du Videoschnitt selber machst oder einfach jemanden machen lässt, der das tagtäglich macht, weil erfahrungsgemäß da einfach auch in diesen Schnitt nochmal so viel Zeit reinfließt. Entsprechend finde ich auch diese Lösung mit OBS Studio so attraktiv, einfach zu sagen, wir schauen, dass wir das möglichst in der One-Take rauskriegen, dass wir dann vielleicht noch das Ende abschneiden, Anfang ein bisschen kürzen und im schlimmsten Fall einem irgendwo in der Mitte noch was rausnehmen, was irgendwo, wo wir sagen, okay, das würden wir gerne nochmal machen, aber dass das an sich so passt und ich da nicht noch groß dran rumwurschteln muss. Du hast ja gesagt, ein Setup einfach so, das steht, das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, einfach allein schon, wenn ich mir das aufbauen, das abbauen, das Hintergrund, dass ich das nicht jedes Mal überlegen muss und dass das auch dann schön einheitlich wirkt. Ab wann ist deiner Meinung nach dann sinnvoll zu sagen, okay, ich nehme jetzt das Geld in die Hand und investiere wirklich in ein professionelles Setup?
Die meisten meiner Kunden sind länger am Markt und haben ihr Business auf jeden Fall schon mal validiert, wissen, das läuft. Ja, einige meiner Kunden sagen aber auch, okay, ich möchte von Sekunde 1 ganz gerne professionell auftreten.
Ja.
Ja, wir hatten den Halo-Effekt am Anfang schon mal. Ja, sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ist auch die Frage, wie viel Budget habe ich überhaupt zur Verfügung? Mhm. Ja, möchte ich das also am Anfang, mir ging es zumindest so vor 4, 5 Jahren, wo ich gestartet bin, ich hatte viel Zeit, aber keine Kohle. Mhm. Ja, klar überlege ich mir dann, okay, wie stark oder wie professionell ist dann mein Video-Setting?
Ja.
Ja, oder muss ich vielleicht erstmal so die ersten 2, 3 Kunden abschließen, um dann zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt die Kamera, die ich schon immer haben wollte. Mhm. Ja. Von daher, du kannst von verschiedenen Seiten dran gehen. Meine Empfehlung ist immer, dass einmal das Business einmal validiert ist und dass es auch klar ist, okay, das Business läuft, bevor man sich da einen Haufen Technik hinstellt und Aufwand treibt und am Ende merkt, okay, ja, jetzt habe ich ein tolles Setting, ich habe ein tolles Kamerabild und richtig tolle Videos, aber es kauft niemand.
Ja, klar. Ja, weil du sagst, das macht doch total Sinn, dass du sagst, okay, erstmal schauen, passt das, läuft das alles und dann eben diesen Invest tätigen. Was kann ich dann davor machen, dass meine Videos meiner Expertise möglichst gerecht werden, bevor ich jetzt diesen großen Invest auch tätigen kann?
Mikrofon kaufen. Da hatten wir ja gerade schon ein paar Namen schon mal ins ja. Spiel gebracht. Die kann ich alle ans Handy anschließen. Und da sind wir schon bei der Kamera. Handy. Ja, sollte jetzt irgendwie nicht das älteste Telefon sein, was man in der Hosentasche hat. Ich sag mal so, ab dem iPhone 12 wird spannend. Mhm. Ja, je neuer, desto besser. Genauso gibt es auch von anderen Marken tolle Handys mit sehr, sehr guten Kameras. Und das wäre mein Einstieg in die Videowelt.
Ja, super. Also das ist ja was die meisten eh schon in der Hosentasche haben. Und die heutigen Handys haben ja auch zum Großteil schon extrem gute Kameras. Ich bin jetzt erst umgestiegen von einem alten Samsung Galaxy S5 auf ein modernes Gerät. Und das ist ein Unterschied von
Welt. Quantensprung, oder?
Ja, definitiv. Insbesondere was die Fotos und Videos anbelangt. Also mit dem alten wäre es definitiv nicht möglich gewesen, aber das neue, also ich habe jetzt nicht explizit auf die Kamera geachtet, aber das würde ich sagen, von Anfang taugt das Bild auf jeden Fall. Und die vom Gefühl her sind die Handykameras auch deutlich besser als die meisten Webcams von irgendwelchen Computern.
Absolut. Natürlich passiert im Handy noch ganz, ganz viel KI und irgendwelche Dinge, die im Hintergrund passieren. Ja, das kann so eine kleine Webcam gar nicht abbilden. Ja, von daher, also es lässt sich auch sein Handy als Webcam nutzen. Funktioniert auch super.
Ja, ja.
Muss man sich überlegen, okay, möchte ich in einem Call vielleicht mal an ein Telefon rangehen oder habe ich vielleicht ein Training, wo ich schon 15 Teilnehmende schon drin habe und einer ruft noch an, weil er gerade nicht reinkommt in den Raum. Ja. Muss ich so ein bisschen überlegen, ist das sinnvoll, aber für Videos in meinen Augen kann es eine sehr gute Wahl sein.
Ja, cool. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde gerne jetzt in ein professionelles Setup investieren, ich würde das gerne mal angehen und wünsche mir dabei Unterstützung. Inwiefern hilfst du den Leuten dabei, das alles aufzusetzen und, wie du schon auf deiner Website sagst, dafür zu sorgen, dass das Videobild der Expertise entspricht?
Ganz genau. Da ist ja der Einstiegspunkt oft sehr verschieden sein kann. Ja, man findet mich unter thomas-hanke.de beziehungsweise auf LinkedIn findet man mich. Einfach mal anschreiben, einfach mal unverbindliches Erstgespräch mal rein buchen und dann schaue ich mir meistens an, was ist denn überhaupt da? Wo ist denn überhaupt gerade die Absprungbasis? Um dann zu gucken, okay, was kann überhaupt gemacht werden, beziehungsweise was lohnt sich, wie zu investieren und wo willst du überhaupt hin? Ja, wohin soll die Reise gehen? Ja, und dann kommt dann relativ schnell das eigene Pricing, die Zielgruppe und die räumlichen Möglichkeiten auch mit rein.
Klingt super. Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit mir so ausführlich über das Thema Technik gesprochen hast. Ich fand das super spannend, von welchen verschiedensten Blickwinkeln sich das alles einfach auch betrachten lässt. Und danke für deine vielen tollen Tipps und auch relativ kleinen Möglichkeiten, schnell einfach auch was an der Videoqualität und der Tonqualität und all dem zu optimieren, bevor ich jetzt sage, ich gehe da jetzt richtig tief rein. Zum Abschluss möchte ich dich noch bitten, was ist die eine Sache, die du unseren Hörerinnen zum Thema Video unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Also was sie so quasi von diesem ganzen Gespräch hier heute unbedingt mitnehmen sollten zum Thema Videos?
Einfach mal starten. Ja, niemand ist für die Kamera geboren. Wenn ich so an meine ersten Videos denke, die ich von mir gemacht habe, ich würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das Fiese ist, man sieht auf Social Media meistens nur Videos von Leuten, die schon jahrelang mit Videos arbeiten. Ja, weil es einfach die großen Kanäle sind, die da sehr versiert mit umgehen. Und dann sieht man seine eigenen ersten Videos und denkt sich, oh mein Gott, ist das peinlich gerade von mir hier, was ich hier mache. Ja. Nee, ist es nicht. Und wenn ihr mal bei den großen Leuten mal ein bisschen zurückspult im Feed, ja, und mal die ersten Videos anschaut, ja, super spannend, wie teilweise die Leute gechartet sind. Ja, und ich kann nur empfehlen, einfach starten und in die Übung gehen. Und das Schöne bei Videos ist, man muss sie ja nicht veröffentlichen. Ja, einfach starten und es wird sich innerhalb von kürzester Zeit, wird sich was verändern.
Das war's wieder für heute. Schön, dass du mich hier in der Online-Kurs-Manufaktur besucht hast. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mich und meinen Podcast unterstützt, indem du mir bei Spotify oder bei Apple Podcast eine Bewertung dalässt. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Herzlich willkommen in der Online-Kurs-Manufaktur.